Ja, ihr seht auf dem Programm, und ihr habt es gerade auch gesehen, dass der Predigtext relativ lang ist, der mir gegeben ist, Lukas 1, 5 bis 25 und dann nochmal von 29 bis 80. Wenn ich das vorlese, werde ich etwa 10 Minuten dafür brauchen. Deswegen vertraue ich euch jetzt das mit an, dass ihr es entweder zu Hause nochmal nachlest oder dass ihr es schon kennt. Es geht um die relativ bekannte Sache mit Zacharias und Elisabeth und der Ankündigung des Engels, dass er dem Zacharias sagt, dass sie als Ehepaar und vor allen Dingen natürlich speziell die Elisabeth ein Kind kriegen werden. Und das Ganze unter diesem Motto Antwort auf Gebet. Meine Frage, mit der ich an diesen Textabschnitt aus dem Lukas-Evangelium gegangen bin, ist, was kann ich hier lernen über wie Gott Gebet beantwortet? Gibt es Vorbedingungen, die wir erfüllen müssen, damit Gott Gebete von uns beantworten kann? Wie ist das überhaupt mit der Antwort auf das Gebet? Und wie können wir Gebet in unser Leben einbauen? Ganz früher, als ich noch jung war, gab es ein Lied, und alle, die das kennen, können ja mal eben mit mir mitsummen. Das hieß, Beten ist Reden mit Gott und Hören. Ja, ich bin nicht der Einzige, das war jetzt gefaked hier, ja? Also Petrus und so weiter. Beten ist Reden mit Gott und Hören. Wie läuft das? Und anhand dieses Berichtes über Zacharias und Elisabeth schauen wir uns das mal an. Natürlich geht es in diesem Textabschnitt eigentlich um noch viel, viel mehr. Gebet ist ein Teil davon. Es geht nämlich um Gottes große Geschichte von Anfang bis zum Ende. Und Zacharias und Elisabeth und ihr Sohn Johannes stehen so an dieser Schwelle zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Lukas hat diese Details über diese Ankündigung bei seinen Recherchen erfahren, als er mit Paulus im Heiligen Land war, während Paulus in Caesarea war. In den 2 Jahren hat Lukas ganz viel Zeit gehabt, um mit Mitgliedern der Urgemeinde in Judäa zu sprechen und von ihnen all diese Details zu erfahren, die wir zum Beispiel in Lukas 1 und 2 und an anderen Stellen haben, auch die Emmaus-Begebenheit, die wird er bei seinen Recherchen dort gefunden haben. Ich habe heute 3,5 Punkte. Ja, normalerweise 3 und heute habe ich 3 und dann noch 1,5 dazu. Der erste Punkt ist gerecht vor Gott leben. Und ich lese euch jetzt mal diesen ersten Abschnitt vor, nicht den ganzen Text. Lukas 1, 5 folgende. Diese Dinge ereigneten sich zu der Zeit, als Herodes König über Judäa war. Damals lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Unterabteilung Abia gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth. Sie stammte direkt vom Hohenpriester Aaron ab. Beide lebten sie gerecht vor Gott und folgten allen Anweisungen und Gesetzen Gottes des Herrn, ohne davon abzuweichen. Diesen Satz lese ich nochmal, Vers 6. Beide lebten sie gerecht vor Gott und folgten allen Gesetzen und Anweisungen Gottes des Herrn, ohne davon abzuweichen. Doch sie hatten kein eigenes Kind, weil Elisabeth keine Kinder bekommen konnte. Außerdem waren sie beide schon im fortgeschrittenen Alter. Und jetzt kommt die Sache mit dem Engel, der zu ihm kommt und ihm sagt, deine Frau wird ein Kind gebären, und er kann es erst nicht glauben. Und dann sagt der Engel doch, und als Zeichen wirst du jetzt erstmal nicht mehr reden können. Das heißt, du hast Zeit, noch mehr zuzuhören auf Gott, ja, weil du weniger reden kannst. Der erste Themenkreis, Gebet, gerecht vor Gott leben. Wir hören, beide lebten gerecht vor Gott. Sie folgten allen Anweisungen und Geboten Gottes des Herrn. Das ist ein hohes Zeugnis für dieses Ehepaar, Elisabeth und Zacharias. Sie waren gerecht und sie befolgten treu alle Anweisungen des Herrn. Sie lebten offenbar nach dem Vorbild des Psalms 1, wohl dem Menschen, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der hat Lust an deinem Gesetz, und er murmelt, er denkt nach, er redet über dein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbrechen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Also sie waren Menschen, die ganz in den Geboten und den Gesetzen, die Gott gegeben hat, und die wir im Alten Testament aufgezeichnet finden, zu Hause waren und sie nicht nur kannten, sondern sie auch befolgten. Sie waren also Gerechte im eigentlichen Sinne des Wortes, gerecht und treu, gottesfürchtig und beständig darin. In unserer Zeit gibt es ja häufig so eine gewisse Missachtung des Gesetzes. Manche sagen, wir leben ja unter der Gnade, da sind wir doch dem Gesetz nicht so verpflichtet. Ich bin aber überzeugt, dass die Bibel und das ganze Alte Testament, aber auch das Neue Testament, das anders sieht. Das Gesetz Gottes, seine Gebote sind Hilfe zum Leben. Sie zeigen, wie sich Gott unser Zusammenleben gedacht hat. Sie markieren die Pfade, von denen wir nicht abweichen sollen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und da sind ja interessanterweise nicht nur die 10 Gebote, die ihr hoffentlich alle noch kennt aus dem Konfirmationsunterricht, sondern da sind ja auch Ausführungsbestimmungen dabei. Zum Beispiel wird gesagt, du sollst den Sabbat heiligen, und dann wird im Heiligkeitsgesetz gesagt, und das bedeutet, dass bei euch alle Sabbat machen können, übrigens auch die Angestellten, die Knechte und die Mägde und sogar das Vieh. Alle dürfen sich ausruhen. Das ist eine Ausführungsbestimmung über das Sabbatsgebot. Und so geht, wenn man jetzt ins Alte Testament geht, an vielen Stellen gibt es solche Ausführungsbestimmungen. Zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Da wird im Heiligkeitsgesetz geschrieben, welche Formen der Sexualität außerhalb dieser Ehe zwischen Mann und Frau gegen Gottes Willen verstoßen. Und beim Thema nicht stehlen, da steht dann auch als Ausführungsbestimmung, du sollst gar nicht erst begehren. Fang nicht erst dann an, wenn du kurz vor dem Nutella-Glas stehst und sagst, das klaue ich jetzt, sondern fang mal in deinem Kopf an, das neu zu ordnen und sag, von jetzt ab lebe ich nur noch mit Rohkost. Genau. Also in der Bergpredigt verschärft und konkretisiert Jesus diese Gebote. Er sagt, ihr habt zu den Alten gehört, es ist gesagt, ich aber sage euch. Und damit hebt er es nicht auf, sondern er verschärft es, er konkretisiert es. Und in all dem geht es um ein gerechtes Leben. Um ein Leben in der richtigen, in der gerechten Einstellung zu Gott, zum anderen, zur Schöpfung und zu sich selbst. Natürlich geht es nicht um Vollkommenheit. Und auch Elisabeth und Zacharias waren nicht im Sinne einer mathematischen Perfektion vollkommen. Und das ist keiner von uns, das ist auch ganz klar. Dass niemand von uns sagen kann, ich habe zu aller Zeit alle Gebote gehalten. Und wenn wir das sagen, dann, glaube ich, täuschen wir uns. Es geht aber um etwas anderes, nämlich um diese ganz klare Ausrichtung des Herzens und des Sinnens und des Willens auf Gott und um das gerechte Leben in dem, dass wir uns ausrichten auf ihn. Und so einer war der Zacharias und so einer war die Elisabeth. Es waren also Leute, von denen Lukas sagen konnte, die waren beide gerecht. Nicht perfekt, aber ausgerichtet in ihrem ganzen Leben auf Gott, weil sie seine Gebote ernst nahmen. Sie waren im Alltäglichen treu. Sie waren in der Heiligen Schrift treu. Und jetzt wird gesagt, an anderer Stelle in der Bibel, Jakobus 5, das Gebet des Gerechten vermag viel. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und da stellt sich jetzt die Frage als zweiter Punkt, ja, wie ist das denn? Wie höre ich denn, wenn jetzt Gott reden will, auf mein Gebet antwortet, obwohl ich nicht vollkommen bin, aber ich versuche, mich zu bemühen um Gerechtigkeit. Und ich bin ernsthaft vor Gott mit meinem Leben, mit meinem Gebet. Ich weiß ja nicht, was dein hauptsächliches Gebetsanliegen im Augenblick ist. Also was du im Herzen trägst und was dein vielleicht großer, vielleicht auch größter Wunsch ist. Vielleicht ist es ein Gebet für einen anderen Menschen, dass du möchtest, dass dieser Mensch doch endlich eine Beziehung zu Jesus findet. Vielleicht ist es das Thema Krankheit bei dir selbst oder bei einem anderen Menschen, wo du sagst, Herr, erbarme dich, das ist mein Gebet. Vielleicht bist du in Ängsten oder du bist in Konflikten, aus denen du aus eigener Kraft nicht herauskommen kannst. Und das ist dein Gebet, was immer dein Gebet ist. Du darfst, und das lernen wir hier auch, darauf vertrauen, dass Gott dir und uns allen, dass er uns Antworten geben will. Offenbar war eins der großen Gebete, mit dem sie aber vielleicht schon abgeschlossen hatten, bei Zacharias und Elisabeth das Thema Kinder kriegen. Ja, sie waren beide schon hochbetagt. Die hatten schon Kinder. so sozusagen das Alter, wo man auch vielleicht einen vorzeitigen Ruhestand mit 63 nehmen kann, schon erreicht. Also da war jetzt menschlich gesprochen nicht mehr viel zu holen. Gut, jetzt will ich nicht weiter spekulieren. Ich war ja nicht dabei, wie das alles war. Auf jeden Fall, mein zweiter Gedankengang ist nach dem ersten Gedankengang gerecht vor Gott, ist mein zweiter Gedankengang offen sein für Gottes Reden. Antwort und Gebet, Gebet und Antwort. Ich habe jetzt mal in der Vorbereitung das Wort Antworten im Bibelserver eingegeben und es wurden mir 607 Einträge angezeigt. Die lese ich euch jetzt vor. Nein, ich lese euch nur 4 davon vor. Ja, sie sind alle aus dem Jesaja-Buch und sie sprechen einmal darüber, ob wir Gott antworten und ob Gott uns antwortet. Finde ich ganz spannend bei Jesaja. Ich lese die jetzt völlig unkommentiert vor, 4 am Stück. Jesaja 50, Vers 2. Warum kam ich und niemand war da? Warum rief ich und niemand antwortete? Ist denn mein Arm zu kurz, dass er nicht erlösen kann? Oder habe ich keine Kraft zu erretten? Siehe, mit meinem Schelten mache ich das Meer trocken und die Wasserströme zur Wüste, sodass ihre Fische vor Mangel an Wasser stinken und vor Durst sterben. Jesaja 66, Vers 4. So will ich auch Lust daran haben, dass ich ihnen wehtue. Und ich will über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Denn ich rief und niemand antwortete. Ich redete und sie hörten nicht und sie taten, was mir nicht gefiel. Und sie hatten ihre Lust an dem, woran ich keinen Wohlgefallen hatte. Jesaja 58, Vers 9. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, sieh, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, dann wird deine Heilung hervorbrechen. Wie die Sonne am Morgen. Und nochmal Jesaja 65, 24. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Also in diesen ersten beiden Gerichtsworten hören wir, lapidar gesprochen, Gottes Frust darüber, dass er sein Volk ruft und ruft und dass sie nicht antworten. Und er sagt, ja, dann werdet ihr auch die Konsequenzen dieses Nichthörens und dieses Nichtantwortens tragen. Aber gleichzeitig im gleichen Prophetenbuch Jesaja hören wir dann Verheißungsworte, dass er, wenn wir rufen, uns antworten wird. Ja, sogar ehe wir rufen, Gott wird uns antworten. Was mir dabei wichtig geworden ist, ist, wir drehen das ja oft zu unseren Gott, wieso antwortest du mir nicht? So, als ob Gott in dieser Pflicht ist, uns jetzt regelmäßig eine Twitter-Nachricht zu schicken. Ja? Aber wenn man in die Bibel hört, dann merkt man, oh, vielleicht ist das Problem ja genau andersrum. Gott redet und ich antworte nicht. Kann ja auch sein. Gott redet und ich höre nicht und deswegen antworte ich nicht. Deswegen ist das ein ganz spannendes und ein diffiziles Thema und ich hoffe, ich habe euch inzwischen jetzt schon so viel Stoff zum Diskutieren gegeben miteinander, dass das auch wirklich dann heute Mittag irgendwie beim Mittagessen oder wo auch immer weitergeht. Also die Frage ist nicht nur, ob Gott uns antwortet, sondern auch, ob wir ihm antworten. Die Bibel ist klar, Gott will uns antworten. Er will, dass wir beten, er will zu uns reden. Ja, er verheißt an vielen Stellen, dass er unsere Gebete hört und er hört. Der Spitzensatz ist sicher der, den ihr kennt von Jesus in Johannes 14, Vers 13 und 14. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Ja, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das hört sich ja an wie so ein Blankoscheck, ja. Du schreibst irgendwas rein und es kommen immer die 7 richtigen, 6 plus Superzahl beim Lotto raus. Ja? Schreib einfach das auf in meinem Namen, schreib dann noch in Jesus, ja, und dann funktioniert das. Ja? Egal was es ist, das kriegst du alles. Ja? Aber dann denke ich wieder an den ersten Punkt, das Gebet des Gerechten. Das Gebet des Gerechten. Vielleicht ist es ja so, bis wir dahin kommen, dass wir im Namen Jesu beten können, nämlich in Übereinstimmung mit seinem Wesen. Das ist ja gemeint. Der Name ist ja nicht nur das Etikett, sondern der Name ist das zentrale Wesen nach biblischem Verständnis. Also wenn wir bitten im Namen, das heißt, wir bitten in einer Übereinstimmung mit dem Wesen von Jesus. Wir sind also dahin gekommen, dass unser Wille mit dem, was Jesus will, so identisch ist, dass dann auf einmal diese Situation entsteht, ja, ich werde es tun. Gott sei Dank schenkt er uns auch noch vieles andere, wo wir nicht ganz in Übereinstimmung sind. Also ich habe viele Erlebnisse gehabt, wo ich sagen würde, ob das jetzt unbedingt so ganz geistlich war, weiß nicht, aber Gott hat mir den Parkplatz jetzt doch geschenkt, ja. Das ist schon toll. Ja, es gibt immer noch das darüber hinausgehende. Aber ich glaube, dass wir eben nicht diesen Vers, und darum sage ich das so, missbrauchen dürfen und dann irgendwann als Forderung an Gott richten und sagen, ja, hör mal, du hast doch gesagt, was wir bitten in deinem Namen. Jetzt habe ich gesagt, im Namen Jesu. In Afrika ist dann, wenn man in Afrika betet, wo wir oft sind, ne, ist das manchmal, auch manchmal in Deutschland, in manchen Gemeinden, im Namen Jesu. Ne? Und dann denkst du, wow, ja, jetzt muss es ja, jetzt muss es. Ne? Herr, ich habe es sogar richtig gesagt, ich habe es laut gesagt, ich habe es für dich gemeint. Nein, es kommen vielleicht, bis wir da sind, viele Gebete über unsere Lippen, die nicht dem Namen Jesu entsprechen, die selbstgerecht, selbstsüchtig, selbstsuchend sind. Und bei vielen unserer Gebete ist es vielleicht sogar eine Gnade, dass Gott sie nicht erhört oder einfach schweigt. Schweigen ist ja auch eine Antwort. Oder viel später und auf ganz andere Weise dann doch ganz wunderbar erhört. Auch das habe ich erlebt. Viele Gebete, die ich gebetet habe, Jahre, Jahrzehnte nicht. Und dann irgendwann, ganz überraschend, doch, wow, hier ist die Antwort. Gott wusste diese Antwort schon immer. Ich wusste sie nicht. Ich musste 20 Jahre aushalten. Aber auf einmal war die Antwort da. Ihr merkt, es ist ein spannendes Thema und ich bin da sicher kein Experte, sondern wenn, dann sind wir alle miteinander Experten. Also das erste war das Thema das Gebet des Gerechten. Der zweite Gedanke war, wie offen sind wir eigentlich zu reden und zu hören, zu antworten? Wollen wir Gottes Antworten hören? Antworten wir ihm, wenn er mit uns redet? Und was bedeutet das im Namen Jesu reden? Und jetzt noch ein drittes. Ich lese noch mal ganz kurz hier aus diesem Text, Vers 11. Also der ist im Tempel. Da heißt es, da erschien ihm ein Engel, der von Gott dem Herrn kam. Er stand rechts vom Rauchopferaltar. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und wurde von großer Furcht erfasst. Doch der Gottesbote sagte zu ihm, hab keine Angst, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn zur Welt bringen. Du wirst ihm den Namen Johannes geben. Hebräisch Yochanan. Für dich wird er ein Grund zu großer Freude und lauten Jubel sein. Ja, viele Menschen werden sich über seine Geburt freuen. Er wird große Bedeutung vor Gott erlangen. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Schon im Leib seiner Mutter wird er vom Heiligen Gottesgeist erfüllt sein. Ja, durch ihn werden sich viele Angehörige des Volkes Israels wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuwenden. Denn er wird selbst als Vorläufer vorausgehen, erfüllt vom Gottesgeist wie damals der Prophet Elia und genauso wie er voller Kraft. Die Herzen der Eltern wird er zu ihren Kindern hinwenden und die Widerspenstigen werden durch ihn zu Gerechten werden. So wird er dafür sorgen, dass für den Herrn ein Volk vorbereitet ist. Da brachte Zacharias gegenüber dem Gottesboten diesen Einwand vor. Woran kann ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist auch schon in die Jahre gekommen. Der Gottesbote antwortete ihm, ich bin Gabriel. Also halt die Klappe. Der vor Gott steht, bereit, seine Aufträge zu erfüllen. Er hat mich beauftragt, mit dir zu reden und dir diese guten Nachrichten zu bringen. Achte auf meine Worte. Du wirst stumm werden und die Fähigkeit zum Sprechen verlieren bis zu dem Tag, an dem sich das ereignen wird. Das geschieht, weil du meinen Worten nicht vertraut hast. Und doch werden sie sich bis zu dem für sie vorher bestimmten Zeitpunkt Stück für Stück erfüllen. Die Leute warteten draußen und wunderten sich darüber, warum Zacharias so lange im Tempel blieb. Rest könnt ihr dann noch lesen. Lukas 1. Wie können wir eigentlich erkennen, wenn es Gott ist, der zu uns redet? Bei Zacharias war das ja relativ eindrücklich und klar. Er war im Tempel, er hatte da die vorgeschriebenen Gebete und das Weihrauch und alles gemacht. Und da steht ein Engel, relativ erkennbar, wahrscheinlich kein Schild, ich bin ein Engel, sondern er wusste das einfach sofort, das war ein Engel. Und wir merken aber, dass wir uns natürlich täuschen können. Manchmal denken wir, Gott hat das gesagt oder ist das vielleicht eine besondere Botschaft für mich oder wie ist das? Ich möchte euch drei Filter geben, die euch nicht einschränken sollen, sondern die euch und mir helfen können, aus den vielen Stimmen, die es gibt und die auf uns einwirken, wirklich Gottes Stimme zu hören. Der erste Filter ist der Filter der Heiligen Schrift. Entspricht das, was hier als Botschaft an mich kommt, der Heiligen Schrift? Mohammed zum Beispiel hat ja auch einen Engel gehabt, der übrigens auch Jibrail hieß. Und dieser Engel hat ihm gesagt, du wirst Prophet werden. Und eine der Botschaften, die er ihm aufgetragen hat und die im Koran zu lesen ist, ist, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Da würde ich sagen, okay, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der Heiligen Schrift, würde ich sagen, nee, stimmt nicht. Jesus ist doch der Sohn Gottes. Eine andere Sache ist, er ist nicht am Kreuz gestorben, steht auch im Koran. Das ist eine andere Botschaft. Also der erste Filter, den wir anwenden können, ist, wenn neue Botschaften zu uns kommen, ist die Frage, entspricht das der Heiligen Schrift? Der zweite ist, ich nenne das mal eine geheiligte Vernunft. Und das wendet auch Zacharias an. Er sagt, okay, du bist Engel, du bist Gabriel, aber mal kurz, stopp mal eben. Ja? Meine Frau und ich, Rentenalter, ist nicht mehr viel drin. Ja? Also das ist ja auch, gut, der Gabriel reagiert jetzt nicht ganz positiv darauf, aber normalerweise würde ich sagen, geheiligte Vernunft ist was Gutes. Dass wir nämlich sagen, nicht alles, man muss auch mal die Sachen durchdenken, das dürfen wir auch. Ja, ich habe manche Leute gehört, also es hat mir mal einer gesagt, ich habe eine Offenbarung gehabt, ich soll von der Brücke springen. Da habe ich gesagt, nee, das glaube ich nicht, dass das von Gott ist. Ich glaube, ja, überleg doch mal, ja, ist es wirklich so? Ne? Du bist nicht, da steht aber doch Jesus vor der Zinnestelle und sagt, nee, Jesus ist auch nicht gesprungen, ja, überleg noch mal ein bisschen. Und das dritte, der dritte Filter, der kommt, der zur Anwendung kommen kann, ist der Konsens der Gemeinde oder der Kirche. Ich sagte schon, viele behaupten, dass ihnen ein Engel erschienen sei oder dass Gott heute dieses oder jenes sage, anders als früher. Die Kirchengeschichte ist voll von solchen Erscheinungen oder Neuerungen. Besonders in der Gnosis war das so im 2. und 3. Jahrhundert. Es ist alles anders gemeint. Und schon im Alten Testament sehen wir das immer wieder, diese Gefahr, dass das Volk sich abwendet, weil es angeblich neue Botschaften hat von Gott. Aber Gebet in Gerechtigkeit bedeutet, dass wir, wie Jesus es einmal sagt, dass wir bleiben an seiner Rede, Johannes 8, Vers 32. Und dass wir die Antworten, die wir bekommen, prüfen an diesem dreifachen Filter, Gottes Wort, geheiligte Vernunft und die gemeinsame Überzeugung der Kirche. Jetzt kommt noch 3b, der kurze Nachsatz. Das waren meine drei Punkte. Jetzt kommt noch der letzte kurze Nachsatz. Worum geht es eigentlich beim Gebet und bei der Antwort auf Gebet? Ich glaube, es geht zunächst um Gott und um seine Ehre, um seine Sache. So fängt das Vaterunser ja an. Bevor die Bitten kommen, die mit uns zu tun haben, unser täglich Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, kommen die Bitten, die mit Gott zu tun haben. Geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Genauso ist es ja in den 10 Geboten. Die ersten 4 der 10 Gebote sind auf Gott ausgerichtete Gebote. Und die zweite Tafel, so sagt man, der 10 Gebote sind Regeln unser Leben miteinander. Also im Gebet und bei der Antwort auf das Gebet geht es auch um uns, aber zunächst geht es nicht um uns. Und das ist natürlich auch nicht sehr schön zu hören, weil natürlich bin ich als Mensch erstmal bei mir und ich tendiere jedenfalls zur Selbstbezogenheit. Das mag bei euch anders sein. Eine Antwort auf Gebet, und das ist auch hier so bei Zacharias und Elisabeth, bringt zunächst einmal die Sache Gottes voran. Das sagt der Gabriel ja auch. Dein Sohn, euer Sohn, der wird eine ganz große Bedeutung haben. Er wird eine Erfüllung sein der Verheißung aus Maleachi, dass der Elia wiederkommen wird. Der wird das Volk zurückbringen zu Gott. Es wird die Herzen der Väter zu den Kindern wenden und die Herzen der Kinder zu den Vätern, die Herzen der Widerspenstigen wieder zu Gott führen. Und er wird euer Sohn, euer Baby sein. Das kommt noch dazu. Ja. Aber es geht zunächst einmal auch bei dieser Geschichte, bei dieser Antwort nicht nur darum, dass Elisabeth und Zacharias endlich ihren Herzenswunsch erfüllt kriegen, sondern es geht auch um Gottes Sache. Und ich denke, das ist auch bei uns so. Wahrscheinlich wird von uns in der Bibel nicht zu lesen sein, vielleicht gibt es oben, ich glaube, es gibt einen Fortsetzungsroman im Himmel, da können wir dann alles lesen, was passiert ist in der Zeit seit dem Abschluss des Neuen Testamentes. Und da werden auch unsere Namen drin sein. Und übrigens, die im Christus trifft, das war eine ganz besonders tolle Truppe. Ja. Da genau, kommen sie alle aus China und Afrika und sagen, wow, ja, ihr wart ganz cool. Und dann lesen wir über andere, die waren auch cool. Ja. Wir können Glieder der Kette sein, wir können weitergeben. Wie tun wir es? Durch Gerechtigkeit und Treue und Gebet. Durch Gebet im Rahmen des guten Willen Gottes. Und am Ende kommt dann ein Johannes raus. Das finde ich ganz toll. Johannes ist das Endprodukt. Was heißt denn Johannes? Johannes heißt, der Herr ist gnädig. Und das ist das Endprodukt unsere Gebete und unsere erfahrenen Antworten und unseres Antwortens und unseres Nicht-Antwortens und wie auch immer. Am Ende ist der Johannes da. Das Zeugnis, dass der Herr gnädig ist. Bei dir, bei mir, bei uns allen, mit dieser Welt, dass er gnädig ist. Das Ende ist der Johannes, dieses Zeugnis über Gott, dass Gott gnädig ist. Und das kann ich auch sagen in meinem Leben, in allen Antworten und in allen gefühlten Nichtbeantwortungen meiner Gebete. Der Herr ist gnädig. Das bleibt am Ende fest bestehen. Herr, wir danken dir für dein Wort, das viel reicher ist, als wir es begreifen und viel größer. Danke, dass du uns Weisung gibst. Danke, dass du unsere Gebete hörst und auf deine gute Weise erhörst zu deiner Zeit. Und lehre uns, Herr, immer mehr, in deinem Willen und in deinem Namen zu leben und zu beten. Amen.